Also unser Thema heute Abend heißt die Frau in der Gemeinde. Ich muss eine Vorüberlegung machen, denn es ist inzwischen manches eingetreten, was ich befürchtet habe. Nämlich, und das will ich deswegen nochmal sagen, ich bitte sehr darum, die folgenden Überlegungen und Ausführungen selbst zu prüfen anhand der Schrift und nicht selbst zu einem Gegenstand der Auslegung zu machen. Ja, also wir können ja irren in unserem Denken. Wir können uns auch irren in unseren Gewohnheiten. Das kann leider passieren. Wir sind Menschen und von daher müssen wir beides, sowohl unsere Gewohnheiten als auch unser Denken, immer wieder an der Heiligen Schrift überprüfen. Und so verstehe ich dieses Thema auch. Wie gesagt, ich habe es gestern schon mal erwähnt, ich habe das mir nicht rausgesucht. Ich bin also veranlasst worden, darüber zu sprechen. Und dann muss man das auch halbwegs gründlich machen. Ich beschränke mich von vornherein nur auf das Neue Testament und beim Neuen Testament auf die entscheidenden, die wichtigsten Aussagen zum Thema. Also ich habe nicht alles erfasst in der Bibel. Da würden wir sehr viel länger auch brauchen. So, weiter. Jeder Bibelausleger, der es gegenwärtig wagt, zum Thema Frau in der Gemeinde etwas zu sagen, er sieht sich, noch bevor er das erste Wort gesagt hat, sozusagen von verschiedenen Seiten unter Druck gesetzt. Am stärksten wird er wohl vom Zeitgeist erpresst, der es als eine Ungeheuerlichkeit ansieht, einer Frau in der Gemeinde etwa gar das Reden zu verbieten. Mir scheint, dass viele bibeltreue Ausleger, von den anderen brauchen wir sowieso nicht zu reden, aber dass viele bibeltreue Ausleger dem Druck von dieser Seite nachgegeben haben. Das ist mein Eindruck, meine Befürchtung auch. Wenn man sich nämlich ihre Auslegungen anschaut, kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass sie in ihrer Exegese von dem Wunsch geleitet wurden, einer Frau in der Gemeinde möglichst viele Dinge zubilligen zu können, aber doch auch nicht von der Schrift abzuweichen. Und sie steckten da in so einer Zwickmühle drin. Der Geruch der Angst, nur ja nicht zu den Ewiggestrigen gezählt zu werden, die noch nicht über eine Frauenquote verfügen wie alle anderen, der schreckt viele ab, ernstlich den Willen des Herrn zu erforschen. Und darum geht es mir, dass wir das tun. Nun, die Bedrängnis, in die der Ausleger von der anderen Seite kommt, ist nicht weniger beängstigend, denn sie wird sozusagen, oder er wird durch die geballte Macht einer Gemeindetradition genötigt, die nämlich von der Auslegung nur die Bestätigung der bisherigen Gemeindepraxis erwartet, nichts anderes. Und er muss bedenken, dass diese Gläubigen es als Sakrileg betrachten, ihre gewohnten Auffassungen zu hinterfragen, und sie stellen das, was die Väter zu dem Thema sagten, praktisch der Schrift gleich. Und wenn ich mir wage, was anderes zu sagen von der Schrift her, werde ich gewaltig angeschossen. Aber wenn man ihre Auslegungen manchmal überprüft, dann stellt man fest, das sind manchmal gar keine Auslegungen, sondern wilde Behauptungen, die nicht von der Schrift gedeckt sind. Und man muss sich dann über manche geistige Winkelzüge sogar noch wundern. Der Ausleger kann letztlich nur wählen, von welcher Seite er sich das Wehe auf den Hals ziehen will. Er kriegt es in jedem Fall. Der einzige Ausweg aus dem Dilemma scheint zu sein, das Wort Gottes erneut sorgfältig zu befragen. Darin sind wir uns bestimmt einig, aber denkt ja nicht, dass das ohne Probleme ist. Denn das behaupten natürlich alle, genau das zu tun. Das behaupten nämlich die Traditionalisten und die anderen, die also eine Frauenquote praktisch in der Gemeinde haben wollen, behaupten das genauso. Wir sind also immer noch nicht aus dem Schneider. Die einen lassen durchscheinen, dass sie noch sorgfältiger vorgegangen sind als die früheren und noch mehr und dickere Wörterbücher studiert hätten als die Väter und die anderen intervenieren. Willst du etwa klüger sein als unsere Väter? Glaubst du, dass wir uns 100 Jahre lang geirrt haben? Wer bist du eigentlich? Es scheint also, man kommt nicht raus aus der Klemme und man begibt sich immer wieder hinein. Und ich saß immer auf diesem Platz zwischen allen Stühlen. Ja, das war in DDR-Zeiten auch schon so. Aber wir haben wirklich keine Wahl. Die einzige Chance, uns diesem Thema zu nähern, ist, dass wir von der Schrift ausgehen. Und wir müssen halt versuchen, auf dem unruhigen Meer der Auslegung dennoch zu unserem Herrn zu gelangen, ohne auf die Wellen zu gucken, die von rechts und links kommen, von den Stürmen der Leere aufgepeitscht werden. Wir wollen auf ihn schauen, sonst gehen wir unter und ersaufen. Vielleicht gelangen wir doch zu ihm hin, vor allen Dingen durch seine Gnade und Hilfe. Ich will jetzt erstens meine Vorgehensweise erläutern und meine Methode kurz begründen. Dann will ich die wichtigsten Aussagen des Neuen Testaments über die Aufwertung der Frau gegenüber der damaligen Gesellschaft auflisten. Es geht also um ihre Stellung vor Gott. Drittens um ihre Stellung der Frau in Familie und Gemeinde. Zum vierten will ich dann versuchen, die drei umstrittensten Schriftaussagen zu erklären in ihrem Zusammenhang. Und zwar ist das 1. Korinther 11, 1. Korinther 14 und 1. Timotheus 2. Ich will sie kurz erläutern. Ich will besonderen Wert legen auf den Gedankengang des Apostels. Denn niemals wird eine Aussage einfach so in den Raum gestellt. Die hat immer irgendeinen Zusammenhang und das ist wichtig, dass wir den verstehen. Ich habe mich wirklich darüber gewundert, dass in all den Auslegungen und exegetischen Anmerkungen, die ich zum Thema in die Hände bekam, genau das ständig vernachlässigt wurde. Der Zusammenhang. Fünftens müssen wir dann die Folgerungen aus unseren Ergebnissen ziehen und uns die praktischen Konsequenzen überlegen, die es hat. Und wenn wir dann immer noch Zeit haben heute Abend, dann könnt ihr mich fragen, solange ihr es aushaltet und ich. Also, die Begründung meiner Methode. Das Ziel jeder Schriftauslegung ist es, den jeweiligen Text so zu verstehen, wie ihn die ersten Leser verstanden haben, und zwar im Zusammenhang. Von daher scheint es nämlich nicht sinnvoll zu sein, was manche Brüder leider machen in ihrer Auslegung, sozusagen einzelne Begriffe auseinanderzunehmen und dann die verschiedenen Bedeutungen der Begriffe aufzulisten und das Ganze dann zu einem dogmatischen Gebäude zusammenzuschlichten. Es ist auch wenig angebracht, sozusagen ein bestimmtes Wort in einem Bibelvers, das jetzt vorkommt, ja, durch das gleiche Wort, das in einem anderen Bibelvers, aber in einem anderen Zusammenhang vorkommt, zu erklären. Da kommt ziemlicher Unsinn raus. Machen wir uns das an einem Beispiel klar. Ich nehme jetzt mal ein ganz simples Beispiel zum Verständnis. Das deutsche Wort Schwein. Je nach Zusammenhang bedeutet das was völlig anderes. Das kann bedeuten, das Haustier, was du dir zu Hause hältst, vermutlich im Stall. Es kann bedeuten ein Schimpfwort, wenn ich sage, du, und dann das andere dranhänge. Ja? Und es kann bedeuten ein Synonym, also ein austauschbares Wort für Glück. Ich habe Schwein gehabt. Versteht ihr? Das gleiche, das identische Wort Schwein hat je nach Zusammenhang eine völlig andere Bedeutung. Genauso ist es in der Schrift. Ich nehme ein Beispiel, das Wort Fleisch. Sarx heißt es im griechischen Text. Es steht immer das gleiche Wort da. Fleisch, 151 Mal im Neuen Testament. Es kann meinen, das Fleisch, was man in Korinth auf dem Markt kaufen konnte. Das heißt Sarx. Es kann meinen, eine Umschreibung meines Körpers. Also mein Körper einfach, neutral, also nicht negativ gemeint. Es kann aber auch mein irdisches Leben meinen. Es kann meinen, eine ich-süchtige Gesinnung. Ja, und das hängt immer vom Zusammenhang ab. Ja, es steht, da nützt dir dein Griechisch überhaupt nichts. Da nützt dir nur etwas, wenn du den Zusammenhang verstehst. Und dazu kannst du eine beliebige deutsche Bibel nehmen. Das reicht. Nehmen wir ein zweites Beispiel. Oder es ist jetzt schon ein drittes. Das wir jetzt auch brauchen für die umstrittenen Texte. Der Begriff Brüder im Neuen Testament. Adelphoi heißt er. Er kommt ungefähr 200 Mal vor im Neuen Testament. Er kann auch je nach Zusammenhang ganz verschiedene Dinge meinen. Zum Beispiel können damit gemeint sein, also wirkliche Brüder in der Verwandtschaft, also ja, die gleichen Eltern haben, oder Halbbrüder, ja, die Brüder des Herrn, meint die Halbbrüder Jesu. Es kann aber auch meinen, die Angehörigen der gleichen Nation. Paulus sagt das manchmal, wenn ihr so eine alte Übersetzung habt, ihr Männer, liebe Brüder. Das ist so ein Hebraismus, also hebräische Anrede. Das meint nicht seine leiblichen Brüder da, sondern das meint die Angehörigen der gleichen Nation, unter Umständen auch Frauen. Aber eigentlich an dieser Stelle wohl mehr die Männer. Aber es kann meinen, Brüder kann meinen, die Männer, die an Christus glauben. Ja, in einer Versammlung, ja, ihr Brüder. Es kann aber auch meinen, Brüder und Schwestern. Also es kann die Schwestern eindeutig einschließen, den Begriff Geschwister gibt es im Griechischen nicht. Es gibt es in manchen Sprachen nicht, den wir haben im Deutschen, wo also beides eingeschlossen ist, also Männer und Frauen, Brüder und Schwestern, zum Beispiel die Ungarn haben das auch nicht. Ja, da gibt's also, muss man das immer extra sagen. Wenn ich sage, liebe Geschwister, wundere ich mich, wie lange der in der Übersetzung braucht. Ja, und so ist es im Griechischen auch. Da gibt es diesen Begriff nicht. Aber der biblische Zusammenhang macht eindeutig klar, es sind hier die Schwestern eindeutig mitgemeint. Und ich muss immer vom Zusammenhang entscheiden, meint das hier Brüder und Schwestern oder meint das nur in der Gemeinde, nur die Männer und dann die Frauen? Es ist ganz leicht zu entscheiden. Etwa Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch, nun Brüder, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer. Sollen das die Schwestern vielleicht nicht tun? Es ist eigentlich unsinnig, so zu fragen. Jeder versteht das so. Selbstverständlich meint das hier Geschwister. Das meint alle. Paulus spricht alle an. Aber 1. Korinther 7, Vers 29 ist ein anderes Beispiel. Dies aber sage ich, Brüder, die Zeit ist begrenzt, dass künftig die Frauen haben, seien, als hätten sie keine. Hier kommt also praktisch im gleichen Atemzug, im gleichen Zusammenhang, da werden nicht nur Brüder genannt, sondern eben auch speziell das weibliche Geschlecht angesprochen. Also kann hier Brüder nur die christlichen Männer meinen. Ja, die verheiratet sind von ihnen dann, ja, das meint dann also eindeutig. Ja, und hier meint es nicht automatisch Männer und Frauen. Also wir stellen fest, oder wir halten fest, das ist wichtig, glaube ich, für die Begründung der Methode, ein Begriff wird grundsätzlich aus seinem Zusammenhang definiert und seine Bedeutung durch den Gedankengang des Abschnitts bestätigt. Und da muss man variieren, das ist so in jeder Sprache. Von daher, ich erlaube mir mal eine Nebenbemerkung, ist manche Kritik, die an neueren Übersetzungen geübt wird, die würden feministisch sein. Mindestens zum Teil weit überzogen und manchmal auch wirklich unberechtigt. Denn man hat das so verstanden früher, an vielen Stellen, dass die Frauen automatisch mit drin waren. Bei uns an der Bibelschule früher gab es so einen Spaß, den man gesagt hat, ja, im Himmel sind die Schwestern auch Brüder oder so, ja. Es ist natürlich weit überzogen, was heute gemacht wird in der Politik, ja, also das immer, ja, Brüder und Brüderinnen sozusagen, ja. Das ist verrückt, aber es ist wirklich so im Neuen Testament an einigen Stellen, das könnt ihr euch mal überlegen, einfach vom Gegenteil her, sind hier etwa die Schwestern nicht angesprochen. Aber es gibt eindeutige Stellen, da wird unterschieden zwischen Männern und Frauen und da müssen wir also sorgfältig drauf achten. Sonst kommen wir zu keinem vernünftigen Ergebnis. So. Das so viel war zur Methode. Jetzt komme ich also zur Stellung der Frau vor Gott. Dazu will ich euch einfach eine Folie zeigen und da haben wir eine gewisse Übersicht, sonst wird die ganze Geschichte noch sehr viel länger. Ich zeige es euch gleich mal insgesamt. Und auf einzelne Dinge gehe ich dann noch ein. Also die Gleichwertigkeit vor Gott. Ja, darum geht es mir hier. Stellung der Frau vor Gott. Da ist nicht Mann und Frau, ihr alle seid einer in Christus. Wird sehr oft zitiert und sehr oft missbraucht, dieser Vers. Also das Schriftzitat hier. Dann in der Schöpfung, er schuf sie als Mann und Frau vor Gott. In der Zuwendung durch den Herrn, in der Belehrung durch den Herrn, in der Nachfolge, im praktischen Dienst und als Zeugen der Auferstehung. Zu zwei Texten ein paar mehr Bemerkungen. Hier bei Lukas 10, 39, in der Belehrung durch den Herrn. Dass der Herr Jesus in der Öffentlichkeit mit Frauen sprach und sie belehrte, war in der damaligen Gesellschaft durchaus etwas Besonderes. Ein Rabbi nämlich sprach nicht mit einer Frau. Von Rabbi Eliezer, der ist um 90 nach Christus gestorben, wurde folgender Aussprüche überliefert. Zitat, wer seine Tochter Torah lehrt, ist wie einer, der sie Ausgelassenheit lehrt. Zitat Ende. Ein anderes Zitat von ihm, mögen die Worte der Tora verbrannt werden, aber man möge sie nicht den Weibern überliefern. Zitat Ende. So extrem waren die Juden, der Herr Jesus nicht. Er belehrte sogar eine Samariterin, dazu noch eine übel beleumdete Frau, über Anbetung. Das ist schon sehr bemerkenswert. Also vor Gott wirklich gleich. Was ihre Stellung betrifft, was die Schöpfung betrifft, was ihre Zuwendung betrifft durch den Herrn, ihre Belehrung durch den Herrn, auch in der Nachfolge, sie können mitkommen, auch im praktischen Dienst und sie sind sogar Zeugen der Auferstehung. Der Herr Jesus ehrte einige Frauen dadurch, und zwar besonders, dass sie die ersten Zeugen seiner Auferstehung werden durften. Dieses Zeugnis hatte zwar damals vor Gericht keinen Wert, aber der Herr Jesus hat es trotzdem so gemacht. Aus diesem Grund lässt Paulus das in seiner Aufzählung der Zeugen der Auferstehung in 1. Korinther 15 zum Beispiel weg, weil er da nur die Zeugen aufzählt, die vor Gericht hätten eine Aussage machen können. Aber rein chronologisch, das kann man also schön lesen, ja, zum Beispiel in dem Buch, wie ist das vonstatten gegangen? Ja? Das ist also eine spannende Geschichte für mich, das mal zu erläutern. Also was ist da der Reihe nach gegangen? Wie ist das gewesen bei der Auferstehung? Es waren wirklich Frauen. Im Vergleich zur damaligen Umwelt ist das auffällig. Wir schauen uns eine andere Tabelle an. Und zwar, also, in der rabbinischen Überlieferung, in der damaligen Umwelt, war die Frau verachtet, eindeutig. Sie war nicht wert, die Tora gelehrt zu bekommen. Der Herr Jesus, also im Neuen Testament, war es anders. Ja, gegen die damalige Zeit. Der Herr Jesus redet öffentlich mit Frauen, belehrt eine sogar über die Anbetung Gottes. Ein Rabbi sprach eine Frau niemals in der Öffentlichkeit an. Der Herr Jesus sagt zum Beispiel von einer Frau, er gibt ihr die Ehrenbezeichnung Tochter Abrahams. Abrahams Söhne zu sein, ja, das war was ganz Ehrenvolles für die Juden. Und er sagt das sogar von einer Frau in einem bestimmten Fall. Und in der damaligen Umwelt konnte eine Frau ganz leicht aus der Ehe entlassen werden. Im Neuen Testament nicht. Die Frau wird geschützt, ihre Ehe wird geschützt. Der Mann darf nicht mit ihr machen, was er will. In der damaligen Zeit konnte er das. Beispiel, nach rabbinischer Auslegung von 5. Mose 24, Vers 1, war eine Ehescheidung zulässig. Es gab da zwei verschiedene Schulen, und zwar die Schule Schamais, die lehrte, die Frau konnte entlassen werden, wenn sie sich etwas Schandbares hatte zu Schulden kommen lassen. Und die Schule Hillels, das war eine andere Schriftgelehrten-Schule zur Zeit des Herrn Jesus, die fügte hinzu einen zweiten Grund. Der Mann darf seine Frau durch Scheidebrief entlassen, wenn er irgendetwas ihm Missfälliges an ihr findet. Rabbi Akiba, ein sehr berühmter Gelehrter in der damaligen Zeit, der mitbeteiligt war dann an dem zweiten Aufstand der Juden gegen die Römer und sogar diesen Bar Kochba, den Sternensohn, als Messias angekündigt hat, also ein falscher Messias war das. Dieser Rabbi Akiba erhielt eine Scheidung sogar dann für berechtigt, wenn dem Mann eine andere Frau besser gefällt als die eigene. Als Schandbares wurde damals Unzucht angesehen, natürlich, aber auch der Verstoß gegen die guten Sitten. Wenn eine Frau zum Beispiel auf offener Straße gierig isst oder trinkt, das ist ein Verstoß gegen die guten Sitten, ein Scheidungsgrund. Oder wenn sie eine Schreierin ist, so hat man das damals gesagt, oder wenn sie keine Kinder hat. Das war ein Scheidungsgrund. Aber es gab bestimmte Regeln, auch eine Frau hatte das Recht, den Mann zu entlassen. Zum Beispiel, wenn er ein Aussätziger war, dann durfte auch eine Frau sich scheiden lassen vom Mann. Oder wenn der Mann einen stinkenden Beruf hatte, wie zum Beispiel Gerber. Also da gab es immer mildernde Umstände für die Frau. Übrigens ist das eine interessante Bemerkung, dass Petrus einmal, wird in der Apostelgeschichte erwähnt, längere Zeit bei einem Gerber gewohnt hat. Das muss entsetzlich gestunken haben dort in seiner Umgebung, im Haus. Denn die haben gewöhnlich, ja, wo sie die Felle da gegerbt haben. Also das war ein Scheidungsgrund. Also stinkender Beruf, Gerber, Kupferschmelzer war auch ein stinkender Beruf und Hundekotsammler war auch ein unangenehmer Beruf. So, weiter. Scheidung war leicht zu erlangen in der damaligen Zeit, auch im damaligen Heidentum. Es wurde von der Gesellschaft im Allgemeinen akzeptiert. Ja, damals wurde Scheidung akzeptiert. Manche Römer haben ihre Frauen gewechselt wie das Hemd. Es war relativ leicht. Da mussten auch für eine Eheschließung bloß ein paar Formeln gesprochen werden, dann war das schon so. Ja. Und mit der Scheidung war genauso leicht. Der eine hat ihr ein paar Pantoffeln geschickt, das war schon das Zeichen dafür, dass er von ihr geschieden war. Eine dritte Sache, in der damaligen Umwelt gab es kultische Prostitution. Der Aphrodite-Kult war dafür berühmt. Allein in Korinth soll es an die 1000 Frauen, Mädchen gegeben haben. Im Neuen Testament niemals. Also kein Lustobjekt, kein Kultobjekt, auch eine Frau. Ja? Niemals. Das Neue Testament, das Gesamte, ja, wehrt sich strikt dagegen. Macht es also deutlich durch die Aussagen. Das habe ich noch vergessen. In heidnischen Religionen waren sie Priesterinnen. Das ist ganz typisch. Ja, Frauen waren Priester. Wenn man das also heute macht in den Großkirchen, die katholische wehrt sich ja noch ein Stück dagegen, aber die anderen machen das, die evangelische hat es gemacht, die anglikanische hat es schon lange eingeführt. Das kommt aus dem Heidentum. Mit der Bibel und mit dem Neuen Testament hat es nichts zu tun. Aber im Heidentum gab es das. Wieder das Neue Testament ist anders als das Heidentum. Ja, das soll genügen erstmal. Und warte, ich habe noch eine Tabelle hier. Augenblick, die muss ich jetzt mal suchen, schnell. Das ist, glaube ich. Ja. Das ist sozusagen noch eine Ergänzung zu dieser Sache, die Stellung vor Gott, Gleichwertigkeit der Schwester. Und das ist schon interessant. Ich habe ja wieder die Gleichwertigkeit mal deutlich gemacht und das Schriftzitat und dann jeweils den Beleg dazu aufgeschrieben. Ihr seht das hier schon. Es gab Schwestern, die waren also Diakon in der Gemeinde. Diakon ist ein bestimmter Dienst, der, das meint nicht nur, dass sie irgendeinen Dienst getan hat, sondern einen Verantwortungsbereich hatte innerhalb der Gemeindearbeit. Ja. Das war die Phoebe, die in Kenchrea ist, die auch ein Zeugnis bekommt im Römerbrief. Das war im 1. Timotheus 1, Vers 10 folgende, glaube ich, dass hier weibliche Diakone gemeint sind. Das ergibt der Zusammenhang am sinnvollsten. Dann, sie waren sowieso in praktischen Diensten da, eine Jüngerin mit Namen Tabitha. Ja, das Haus der Maria, der Mutter des Johannes, Markus, die ihr Haus zur Verfügung gestellt hat. Eine Frau mit Namen Lydia, sagte, wenn ihr urteilt, dass ich ihren Herrn gläubig sei, kehrt in mein Haus ein. Die haben also praktische Dienste getan, in jeder Hinsicht. Auch schon die Frauen, die dem Herrn Jesus gefolgt sind, mit den Jüngern. Dann, sie haben selbst im Werk des Herrn gearbeitet. Maria hat viel für euch gearbeitet, steht Römer 16. Tryphäna und Tryphosa, die im Herrn arbeiten. Persis, die Geliebte, die viel gearbeitet hat im Herrn. Euode und Syntyche, die im Evangelium zusammen mit mir gekämpft haben. Im Evangelium gekämpft. Was meint das? Ich denke, bei ihrer Arbeit im Herrn, das steht nicht da, was die Schwestern konkret getan haben, im Herrn und im Evangelium, aber in der Gemeindearbeit und auch bei Mannschaftsevangelisationen, zum Beispiel, Paulus war ja immer mit einer Mannschaft unterwegs, da gab es derartig viel zu tun außerhalb der öffentlichen Predigt. Wer selbst schon mal eine Mannschaftsarbeit mitgemacht hat, bei einem Teebus oder so, da weißt du, wie viele Schwestern du da brauchst. Und nicht nur zum Brötchen schmieren, sondern für alle möglichen Dinge. Man kämpft wirklich miteinander, man ringt miteinander vor dem Herrn im Gebet. Und man braucht Leute, die natürlich die Frauen ansprechen können. Das ist überhaupt keine Frage. Es wäre töricht, wenn man das einfach auf alles auf die Verkündigung beziehen wollte. Dann sollten Frauen sogar in der persönlichen Unterweisung aktiv sein. Die alten Frauen sollten die Jungen belehren. Schließlich Priscilla und Aquila, die nahmen den Apollos zu sich und belehrten ihn extra. Und schließlich im Gebet und Weissagen. Da kommen wir schon unserem Thema näher. Das letzte hier unten. Also, da sind sie aber von Gott nach dem Zeugnis des Neuen Testamentes gleichgestellt. Ja? Zum Beispiel Apostelgeschichte 1,14, diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen, die werden extra erwähnt. Und auch Maria, der Mutter des Herrn. Die waren dabei, als die Jünger auf dem Obersaal dort beteten. Weiter, 1. Korinther 11, Vers 5, da kommen wir gleich noch drauf. Jede Frau, die betet oder weissagt. Jeder Mann, der betet oder weissagt, wird wirklich in Parallele gesehen, nebeneinander. Sie soll beten, sie soll weissagen. Oder Jungfrauen, hier Philippus, ja, er hatte Töchter, die weissagten. Eindeutig, ja. So werden sie gleichgestellt. Also erst einmal die, das wollte ich darstellen, also die wirklich die großartige Stellung gegenüber der damaligen Gesellschaft, die der Herr den Frauen zugemessen hat. Und das wird deutlich durch das Verhalten des Herrn Jesus selbst und auch durch das Verhalten der Apostel und ihren Aussagen in den Briefen. So, jetzt kommen wir zu einem nächsten Punkt, die Stellung der Frau in Familie und Gemeinde. Ich beschränke mich dabei zunächst auf die in allen bibeltreuen Kreisen anerkannten Aussagen, jedenfalls im Großen und Ganzen. Ich habe die Bibeltexte zusammengestellt in einer nächsten Tabelle und auch mal versucht, mir so halbwegs über diese Dinge klar zu werden. Es ist mir dabei aufgefallen, dass all diese Aussagen über die Frauen durchaus eine wichtige geistliche Bedeutung hatte. Das ist eine ganze Latte. Ich kann es eben deswegen auch nur ganz kurz anreißen hier. Ich habe also das nochmal kurz zur ersten Stelle genannt, mal kurz zusammengefasst. Die Stellung der Frau in Familie und Gemeinde und dann etwas zur Bedeutung gesagt. Also Christus ist das Haupt jedes Mannes, das Haupt der Frau, aber der Mann, das Christushaupt aber Gott. Das heißt, die geistliche Bedeutung dieser Aussage ist, es ist ein Verhältnis zwischen Mann und Frau, so wie es das Verhältnis zwischen Christus und Gott ist. Und das riecht nicht nach Knechtung, sondern das riecht nach was ganz anderem, nach einer freiwilligen Unterordnung, nach einer wunderschönen Gemeinschaft. Das hat sich Gott dabei gedacht. Wer was anderes reinliest, liest nicht das hinein, was in der Bibel steht. Oder Epheser Text, der Mann ist das Haupt der Frau, wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Ja, wie Christus und die Gemeinde. Die Stellung, die die Gemeinde in Bezug auf Christus hat, das ist doch eine ganz großartige Sache. Ja? So ist es gemeint, die Stellung oder das Verhältnis zwischen Mann und Frau. Ja, in Familie und Gemeinde. Es soll also etwas von dem wunderbaren, unsichtbaren Wesen Gottes sichtbar werden, auch in unseren Ehen. Im Normalfall. An unseren Ehen sollen Gemeinden und Menschen sehen, wie Gott ist und wie Gott sich sein Volk gedacht hat. Wir sollen das sozusagen sichtbar machen. Also schon die ersten Aussagen machen deutlich, dass Unterordnung überhaupt nichts Negatives ist, denn der Wert des Herrn Jesus hat doch durch seine Unterordnung unter den Vater nicht abgenommen. Oder dass die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, dass er das Haupt ist, das ist doch etwas ganz Großartiges. Das ist doch nicht eine knechtische oder schlimme Stellung. Von daher können wir jetzt einen Grundsatz festhalten, den will ich hier mal deutlich machen. Ich habe so eine ganze Anzahl von Grundsätzen mir mal aufgelistet, die irgendwann im Laufe des Vortrags vorkommen. Grundsatz Nummer 1 lautet: Unterordnung, das sollte uns klar sein, bedeutet niemals Abwertung oder persönliche Minderwertigkeit. Niemals Abwertung oder persönliche Minderwertigkeit. Ich habe dann in dieser langen Liste noch eine ganze Reihe von Stellen aufgezählt, die auch den Mann mit betreffen. Die sind gewöhnlich in Klammern hier, weil sie jetzt schon die Frau auch betreffen, aber jetzt die Verantwortung des Mannes dann besonders deutlich machen. Also das Verhältnis wie zwischen der Gemeinde und Christus. Da steht, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat. Ja? Also die Männer sind genauso dran. Ja, also genau in die gleiche Verantwortung hineingestellt wie die Frauen, von der anderen Seite her natürlich, aber es ist ein ähnliches Verhältnis einfach. Oder 1. Petrus 3,1, warum sollen sich die Frauen den eigenen Männern unterordnen? Es hat eine geistliche Bedeutung, damit sie ohne Wort durch den Wandel von Frauen gewonnen werden. Ich habe den Eindruck, viele Frauen kennen die Stelle überhaupt nicht, vor allen Dingen auch gläubige Frauen kennen die nicht. Ich habe das mal erlebt bei einer Zeltevangelisation, wo eine Frau mir dann erzählte, was sie alles tut und was kann sie denn noch tun, um den Mann zu gewinnen. Ich habe gesagt, sie soll vor allen Dingen ruhig sein. Und dem Mann, also die beste Frau sein, die er sich denken kann. So gewinnt sie ihn. Aber sie meinte das, sie müsse ihn zwingen, dass sie dann eine Andacht macht und dass sie also wie viel redet. Das ist das Gegenteil, ja. Manche kennen diese Stelle gar nicht. Es hat ein Ziel, ein geistliches Ziel. Oder es gibt einige Stellen, die sagen, dass geistlicher Schmuck sehr köstlich ist vor Gott. Ganz wichtig. Bei all dem wird also deutlich, Gott sieht hier etwas. Die Männer sind ebenso dran. Guckt euch bei 1. Petrus 3,7 das an. Ja? Gebt ihnen Ehre. Ja, ihr Männer, ihr müsst eure Frauen ehren. Als solche, die auch Miterben der Gnade sind, also die Frauen sind es, ja, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Wo Männer über ihre Frauen despotisch herrschen, die brauchen nicht zu tun, als ob sie fromm sind. Sie sind es nicht. Sie können viel beten und es wird nichts nützen. Aber das ist an anderen Stellen ja auch gesagt, ja. Auch wenn wir uns untereinander nicht vertragen, dann wären unsere Gebete so eine Farce. Also der Herr ist sehr konsequent. Es geht wirklich um geistliche Dinge. Es hat alles eine wesentliche geistliche Bedeutung. Aber jetzt nochmal zu den oberen Teilen. Ich habe mir noch einen Merksatz hier aufgeschrieben, der eigentlich dazugehört und sehr, ich glaube, sehr, sehr wichtig ist. Dieser zweite. Der wird von vielen Männern wirklich überhaupt nicht verstanden oder auch falsch gebraucht, nämlich Unterordnung ist eine aus Liebe freiwillig eingenommene Stellung und darf niemals erzwungen werden. Es steht nie da, ihr Männer sorgt dafür, dass eure Frauen euch gehorchen. Es gibt keine Stelle, die sowas sagt. Es steht da, ihr Frauen, gehorcht euren Männern. von Gott her gesagt, ja? Tut das, weil das eine geistliche Bedeutung hat. Also es hat niemals ein Mann die Berechtigung, etwa den Daumen runter zu machen. Leider wird das durchaus in bibeltreuen Kreisen manchmal so gemacht, von Einzelnen so vertreten. Das sind aber oft auch wirkliche Extremisten dann. In einer sehr unangenehmen Weise tun sie das. Sie gehen eindeutig über die Schrift hinaus. Sie tun etwas, was sie nicht tun dürfen. Unterordnung ist eine aus Liebe freiwillig eingenommene Stellung. Die kann man nicht erzwingen. Auch in der Gemeinde nicht. Aber oftmals hat man den Eindruck, wenn Brüder über die Rolle der Frau sprechen, dass sie genau das machen. Praktisch den Daumen runter machen. Ich kenne es in Brüdergemeinden, dass manche sagen, ja, weil die Schwestern das und das nicht machen, weil die sich so und so kleiden, weil die ihr Haupt nicht bedecken oder weil die das und das machen, deswegen ist bei uns so schlecht. Die Schwestern sind schuld. Die vergessen total, wie sie selber sind, wie ungeistlich sie selber sind. Das wird in der Schrift so nie gesagt. Wir kennen immer bloß die Worte, die für die anderen gelten. Die kennen wir ganz genau. Und die für uns gelten, die kennen wir nicht gut. Das ist ein generelles Problem. Also, meine Kinder, oder mein Sohn speziell, der kannte besonders gut die Stelle, ihr Väter, reizet eure Kinder nicht zum Zorn. Aber das, was vorher steht, ihr Kinder, gehorchet euren Eltern in dem Herrn, die hat er nie gegenüber mir zitiert. Er hat immer die andere zitiert, ist ja klar. Ja? Wir Väter müssen natürlich aufpassen, dass wir nicht nur diese Stelle kennen. Ja? Ihr Kinder sollt ja gehorchen. Also, Gott spricht uns schon an den Stellen an, wo es uns wirklich juckt. Ja, da kommen wir nicht raus. So, also, deswegen stehen ja auch solche Aussagen, auch massive Aussagen über die Männer hier drin, in diesen Texten. Ja, ich habe ja schon einige erwähnt und zitiert. Oder wie ist denn der Fall? Also, gebt ihnen Ehre, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Oder weiter oben schon mal, liebt eure Frau und seid nicht bitter gegen sie. Oder wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Wenn ihr mal vergleicht im Neuen Testament, mir ist das letztens aufgefallen, bei mehreren Texten, also wo im Timotheusbrief oder in anderen Briefen eben von der Rolle von Mann und Frau geschrieben wird, also wo Gottes Wort uns das sagt, ihr braucht bloß mal drauf zu gucken auf die Stellen, wie viel Text für die Frau gesagt wird, ungefähr so. Wie viel vom Mann gesagt wird, ungefähr so. Wie er sich in puncto Frau verhalten soll. Meistens mehr als doppelt so lang sind die Aussagen über den Mann. Das ist jetzt nicht mein Thema. Ich will es bloß sagen, der Vollständigkeit halber und damit heute Abend nicht ein falscher Eindruck in irgendeiner Weise entsteht. Als ob hier jemand geknutet werden soll oder sonst etwas. Nein, es geht uns um das, was Gott will. Unbedingt. Die Aussagen in den letzten beiden Tabellenblöcken, also um das Wort Gottes nicht zu verlästern, um Gottes Ordnung zu wahren, die gehören schon zu den Stellen, die eigentlich umstritten sind. Über die müssen wir noch sprechen. Hier macht der Zeitgeist die Exegese sehr schwer. Aber vorher nochmal eine grundsätzliche Aussage. Das ist meine dritte. Und ich denke, das wird schon deutlich, ist schon deutlich geworden. Das Gebot an die Männer ist nicht Unterwerfung der Frau. Überhaupt nicht. Sondern das Gebot an die Männer lautet, sich für die Frau liebevoll aufzuopfern. Das ist das Gebot an die Männer. Das darf man niemals missverstehen. So. Jetzt noch einen Blick auf eine andere Tabelle, die einige interessante Überlegungen einfach mal zusammenfasst. Ihr findet das hier. So. Das muss man schon auch sagen, das gehört dazu. Ja, auch Frauen folgten und dienten Jesus. Aber keine von ihnen wurde zum Apostel erwählt. Ja, auch Frauen waren Jüngerinnen. Aber keine von ihnen wurde zum Lehrdienst bestimmt. Ja, auch Frauen erhielten Offenbarungen und Weissagungen. Aber keine von ihnen wurde mit der inspirierten Niederschrift beauftragt. Ja, auch Frauen dienten der Gemeinde und kämpften mit dem Evangelium, aber keine von ihnen wurde mit der Leitung einer Gemeinde betraut. Das sind natürlich jetzt Folgerungen aus Aussagen, die auch nicht vorhanden sind. Aber sie ergeben sich schon zwingend aus einigen. Das ist also einfach mal ein paar interessante Beobachtungen. Ich will da jetzt nicht weiter dabei bleiben, sondern wir wenden uns jetzt den umstrittenen Texten zu, die jetzt für uns eine große Rolle spielen. Ich möchte also bei jeder der drei Schriftstellen zunächst den Zusammenhang erklären und dann versuchen, den Gedankengang der jeweiligen Stelle deutlich zu machen. Beginnen wir mit dem 1. Korintherbrief, 1. Korinther 11. Der grobe Zusammenhang ist dieser. Zunächst hatte Paulus einen Brief aus Korinth bekommen, der ihm wahrscheinlich durch die Leute einer gewissen Chloe überbracht worden war. Also Leute aus dem Haushalt, hätten Sklaven sein können oder andere. Diese Leute erzählten ihm von Streitigkeiten zwischen den Geschwistern in der Gemeinde Korinth. Paulus geht in den ersten 6 Kapiteln des Korintherbriefes, des 1. Korintherbriefes, auf diese Unordnung in der Gemeinde ein. Er kämpft also gegen Spaltung, er tadelt Sittenlosigkeit und Rechtsstreitigkeiten, er warnt vor Unzucht. Wenn ihr 1. Korinther 7 aufschlagt, am Anfang des Kapitels, da geht von diesem Kapitel an Paulus auf schriftliche Anfragen ein. Er bekam schriftliche Anfragen und beantwortet die jetzt der Reihe nach. Er schreibt also über Ehe und Ehelosigkeit und dann von den Kapiteln 8 bis 10 schreibt er über das Problem des Götzenopferfleisches, das in Korinth eine bestimmte Bedeutung hatte und manche Geschwister auch verunsicherte. Und er schließt dann den Gedankengang damit ab, dass er in Kapitel 11, Vers 1 die Geschwister auffordert, seine Nachahmer zu sein. Das ist sozusagen der letzte Satz zu diesem ganzen Block von Ermahnungen und Korrekturen, die Paulus hier anbringt. Und nun beginnt er aber ab Kapitel 11, Vers 2 mit einem neuen Gedankengang, der damit beginnt, dass Paulus die Geschwister lobt. Ja, Vers 2, wenn ihr mit aufgeschlagen habt, könnt ihr gucken. Ich lobe euch aber, dass ihr in allem meiner gedenkt und die Überlieferungen, wie ich sie euch überliefert habe, festhaltet. Das kann sich also nicht auf irgendwas beziehen, was er vorher gesagt hatte. Denn das waren ja Dinge, die er zu tadeln hatte und zurechtzubringen hatte. Überlieferungen meint hier apostolische Anweisungen. Aber diese Anweisungen beziehen sich auch nicht auf den Text, der jetzt folgt, sondern auf Dinge, die er ihnen mündlich gesagt hatte. Es ist sozusagen eine Einleitung für ihn zu einigen Aussagen, die er jetzt bringen will. Ja? Er will ihnen also einige Dinge verklickern, sozusagen, mal ganz salopp ausgedrückt, und lobt sie erstmal. Leute, ihr Korinther, ihr habt es ja doch gemacht. Ich habe euch schon damals einige Dinge gesagt, ihr habt sie eingehalten, das ist gut so. Und jetzt sage ich euch noch was. Doppelpunkt. Und dann kamen diese Dinge, die er ihnen also noch sagen wollte. Ich denke, das geht aus dem Text doch sehr deutlich hervor. In Vers 17, im gleichen Kapitel, finden wir nämlich auch eine ganz ähnliche Formulierung. Nur, dass hier das Gegenteil gesagt wird. Ja, also 1. Korinther 11, Vers 17. Wenn ich aber Folgendes vorschreibe, so lobe ich nicht. Denn ihr kommt nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammen. Also einmal am Anfang vom 11. Kapitel, da lobt er sie in Bezug auf bestimmte Dinge, weil sie die gehalten haben. Am Schluss, und das bezieht sich dann auf das Brotbrechen, kann er sie nicht loben, weil sie Dinge getan haben, die nicht in Ordnung waren. Hier geht also offensichtlich ab 11, Vers 17 wieder ein neuer Gedanke los. Paulus muss die schlimmen Angewohnheiten der Korinther beim Zusammenkommen der Geschwister tadeln. So, aha, hier quietscht es mal wieder. Mal, ja. Oder wollen wir Pause machen gleich? Oh, du musst erst melden, wenn Schluss. Ja, ich höre auf, wenn du ihr Signal gibst. Nee, weil wir eine Pause machen müssen zwischendurch auch. Sowieso. Wir schaffen das nicht hintereinander. Okay? Also, Stückchen machen wir noch, ja? Ja. 10 Minuten ungefähr, Viertelstunde. So. Die Frage, über die jetzt viele Ausleger überhaupt nicht nachdenken, ist diese. Geht es schon im ersten Teil vom 11. Kapitel um das Zusammenkommen der Gläubigen oder nicht? Was ist das für eine Aussage? Wo gehört der Text hin? Von der Beantwortung dieser Frage hängt aber viel für unsere Praxis ab. Ich denke, dass erst ab Kapitel 11, Vers 17 direkt von der Versammlung der Gläubigen gesprochen wird. Ich will dafür 4 Gründe nennen, die ich gefunden habe, die dafür sprechen. Das sind jetzt nur Indizien, es sind keine schlüssigen Beweise, endgültige Beweise, aber hört es euch mal an. Erstens, es kommt hier ein Verb vor, ab Kapitel 11, Vers 17, bis Kapitel 14, 26, dass Paulus insgesamt oder ja nur 8-mal verwendet, das sonst niemals im Neuen Testament vorkommt. Von diesen 8-mal verwendet Paulus dieses Wort 7-mal genau in dem eben beschriebenen Abschnitt. Das heißt, das ist sowieso auch keine strittige Frage. Mit Sicherheit geht es ab Kapitel 11, Vers 17 um das Zusammenkommen der Gläubigen. Das streitet auch niemand ab. Auch jemand, der anders über Einzelheiten denkt, streitet das nicht ab. Das ist sicher. Es gibt eine andere Stelle noch, da beschreibt das die eheliche Gemeinschaft. Das hat einen ganz anderen Zusammenhang. Aber sonst kommt dieses Wort niemals vor im ganzen Neuen Testament. Und das ist dann schon bemerkenswert. Ein zweites Indiz. In dem von diesen beiden Schriftstellen begrenzten Text geht es auch inhaltlich eindeutig um das Miteinander der Gläubigen bei ihren Zusammenkünften. In 1. Korinther 11, im ersten Teil, ist das nicht eindeutig. Drittens, der Text danach, also nach diesem großen Abschnitt, wo es um das Zusammenkommen der Gläubigen geht, der behandelt wieder eine ganz neue Frage. Das ist nämlich das 15. Kapitel und da geht es um die Frage der Auferstehung. Ganz neues Thema, das Paulus wunderbar beschrieben hat. Also das ist eines der schönsten Kapitel in der Bibel von der Auferstehung und auch der logischsten, also wunderbar angeordnet und alles. Da kann ich mich echt für begeistern. Das spricht aber auch dafür, dass es also hier um ein neues Thema geht. Es könnte sein, dass vor diesem auffälligen Abschnitt vermutlich auch ein anderes Thema da war. Es ist mindestens denkbar. Viertens, der einzige Hinweis, dass es sich im ersten Teil von Kapitel 11 doch um gemeindliche Zusammenkünfte handeln könnte, kommt von der Erwähnung des Betens und Weissagens. Beten und Weissagen geschieht natürlich im Gottesdienst, aber es wäre eine arme Gemeinde, wo man voraussetzen müsste, dass es nur im Gottesdienst geschieht. Und wo die das nicht zu Hause oder im Kindergottesdienst oder in der Jugendarbeit oder in der Schwesternarbeit tun. Paulus verwendet diesen Begriff Beten, pros euchomai, also für das Gebet eines Einzelnen, einer kleinen Gruppe oder auch der ganzen Gemeinde. Das ist also gleichwertig. Unser Text, um den es uns jetzt geht, den schauen wir uns jetzt mal an. Ich habe hier eine Gliederung mal entwickelt, um auch den Zusammenhang ein bisschen deutlich zu machen. Unser Text beginnt mit einer Aussage, die sozusagen formuliert ist in apostolischer Autorität. Und die Aussage lautet, ich will aber, dass ihr wisst. Erinnert euch, vorhin hat er gerade gesagt, in Vers 1, ich lobe euch, dass ihr an all dem festhaltet. Das heißt, er erinnert sie an bestimmte Dinge, die sie auch wirklich gemacht haben. Und er will ihnen jetzt eben noch was hinzufügen, was ihnen noch nicht so richtig klar war. Vielleicht hat er es schon mal gesagt, aber es war offensichtlich nicht in dieser Klarheit. Wir wollen also den Text jetzt lesen miteinander und dabei auch hier die Folie anschauen. Ich habe hier eine bestimmte Formulierung natürlich versucht zu wählen, um auch den Zusammenhang deutlich zu machen. Man kann da ein bisschen drüber streiten, aber ich denke, es kommt nicht wesentlich was anderes dabei heraus, wenn man hier auch andere Formulierungen nimmt. So, Vers 3. Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, das Haupt der Frau, aber der Mann. Des Christus Haupt, aber Gott. Das heißt, Paulus stellt zunächst die grundsätzliche, von Gott gegebene Ordnung dar. Ja, Gott, Christus, Mann, Frau. Das ist keine Frage. Als zweites, im nächsten Vers, beschreibt er die Durchführung dieser Ordnung. Also wie wirkt sich das, was jetzt da ist, von Gott gegeben ist, wie wirkt sich das praktisch aus in der Gemeinde? Vers 4. Jeder Mann, der betet oder weissagt und dabei etwas auf dem Haupt hat, entehrt sein Haupt. Jede Frau aber, die mit unverhülltem Haupt betet oder weissagt, entehrt ihr Haupt. Es ist in der Exegese, in der Auslegung ein bisschen strittig. Ist hier gemeint, also wen man entehrt, ja, ist da das Haupt gemeint, das über mir steht, oder mein Kopf? Man kann es nicht mit letzter Sicherheit entscheiden, der Zusammenhang sagt es nicht. Jedenfalls hier noch nicht. Ich neige eher dazu, dass es also um das Haupt geht, das über mir steht. Denn den eigenen Kopf entehren scheint mir nicht viel Sinn zu haben. Ja, es wird immer der ganze Mensch entehrt oder so. Es scheint dann eher zu sein, ja, als ob das Oberhaupt von mir entehrt wird, in jedem Fall. Und das hat auch Sinn. Ja? Es kann durchaus sein, dass ein Mann Christus entehrt durch sein Verhalten. Er behauptet, er ist Christ, ja, und er lebt unmöglich. Es kann durchaus sein, dass seine Frau ihrem Mann Schande macht, auch durch ihr Verhalten. Der Mann hat vielleicht eine bestimmte Stellung irgendwo in der Gemeinde und die Frau macht derartige Sachen, dass der Mann erledigt ist dadurch. Also wirklich, das kann man sich praktisch vorstellen. Ja. Den eigenen Kopf entehren kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Oder wenn ihr das könnt, von mir aus macht's. Aber hier, ich neige jedenfalls dazu. Ich kann es nicht weiter beweisen, aber es ist mir am plausibelsten. So, und jetzt ist interessant. Jetzt beginnt Paulus mit einer ganzen Reihe von Begründungen für diese Ordnung. Also er stellt erstens die Ordnung fest. Ja. Zweitens, er zeigt, wie sie durchgeführt werden soll, diese Ordnung, wie sie sich praktisch auswirkt. Und dann begründet er, warum das so ist. Es handelt sich hier in keiner Weise um die Erniedrigung der Frau, sondern um die Ehre der Frau. Die Frau hat eine höhere Stellung bekommen, als sie in ihrer Umwelt hatte, in der Gemeinde. Ja? Und es soll ihr deutlich gemacht werden, sie hat das gleiche Recht, vor Gott zu erscheinen, wie der Mann. Freilich in einer bestimmten Ordnung. Die will Gott, dass sie gewahrt bleibt. Und dass es sich wirklich um die Ehre der Frau handelt, wird deutlich gemacht, eben auch in der Ausdrucksweise, eine Frau entehrt ihr Haupt, wenn sie das und das tut. Ja? Das wäre also der erste Grund, eine Frau, die ihr Haupt entehrt, ist ein und dasselbe wie die Geschorene. Und eine Geschorene, das war also offensichtlich eine Frau, die irgendwie eine Strafe erlitten hat und öffentlicher Schande preisgegeben war. Vers 6, denn wenn eine Frau sich nicht verhüllt, so werde ihr auch das Haar abgeschnitten. Wenn es aber für eine Frau schändlich ist, dass ihr das Haar abgeschnitten oder geschoren wird, dann soll sie sich verhüllen. Es wird manchmal behauptet, dass Dirnen, Prostituierte, mit abgeschnittenem Haar herumgelaufen wären. Interessanterweise habe ich in keinem einzigen Kommentar jemals eine Begründung für diese Ansicht gefunden. Ich fürchte, da hat ein Ausleger bloß vom anderen abgeschrieben, weil ihm der Gedanke so schön war. Aber plausibel ist er überhaupt nicht. Oder könnt ihr euch vorstellen, wie anziehend eine glatzköpfige Prostituierte für euch ist? Das ist eigentlich das Gegenteil von anziehend. Und auch für eine Frau ist das eine Schande, wenn man Glatze hat oder wenn die Haare ausfallen. Das ist eine schlimme Sache. Ja? Also überhaupt nichts Angenehmes. Und es gibt auch ich habe also selbst mal in Museen geguckt, ja, wo also ein Haufen griechische Köpfe da sind von Männern und Frauen und so, wie die da waren. Da hast du nie sowas. Ja? Es scheint also eine Strafe gewesen zu sein, ganz offensichtlich. Oder mindestens was anderes. Das Schändliche für eine Frau ist hier wohl nicht, dass sie ihre Weiblichkeit besonders zur Schau stellt, das Schändliche, ja, sondern dass sie sich äußerlich zum Mann macht. Dass sie praktisch die Rolle der Geschlechter vertauscht und wie ein Mann auftritt. Und ein Mann ließ sich damals regelmäßig das Haar scheren. Also hier ist auch gemeint ein Wort, was eine Schere bedeutet. Oder rasieren sogar. Bei Römern war das nicht so sehr selten. Wenn ein Mann Glatze rasiert bekam, war das keine besondere Sache. Machen heute ja manche noch, geht heute leichter. Aber also mit Rasiermesser meint das, ne? Also richtig Glatze, blanke Glatze. Paulus redet sehr drastisch. Er sagt, meiner Meinung nach, wenn die Schwester sich wirklich dem Mann gleich machen will, dann soll sie sich auch eine Glatze rasieren lassen. Und meines Wissens nach ist Glatze für eine Frau zu allen Zeiten, in allen bekannten Kulturen, nie etwas Erstrebenswertes gewesen, sondern eher etwas sehr Bedauernswertes. Also soll sie ihr Haupt verhüllen, wenn sie betet oder weissagt. Paulus will mit diesem drastischen Bild ihr also etwas klar machen. Die Männer freilich dürfen ihr Haupt nicht bedecken. Das ist interessant, weil das ist auch, wird meistens falsch ausgelegt. In der damaligen Zeit erst, so kann man es nachlesen bei Strack-Billerbeck, das ist bis heute anerkannt, die gründlichsten Gelehrten über das damalige Judentum, die schreiben, damals erst, zur Zeit des Paulus, fingen einige Rabbinen an, ihr Haupt mit einem Gebetsschal zu verhüllen. Diese Jamulke, ja, dieses Ding da, dieses kleine Käppi, was man da tragen muss, wenn man in Israel in die Synagoge geht, oder was die Männer also auch da tragen, so festmachen, das war damals überhaupt noch nicht erfunden, das gab es überhaupt nicht. Man fing damals erst an mit dem Gebetsschal. Es ist die große Frage, ob das stimmt, was etwa im Jesus-Film dargestellt wird, dass Jesus sich, wenn er gebetet hat, einfach so einen Schal dann umhängte. Es ist sehr fraglich. Man hat erst damit angefangen, das haben sie normalerweise nicht gemacht. Das hätte durchaus Konsequenzen für unsere Auslegung. Ganz sicher ist es nicht. Jedenfalls, die Jamulke wurde für jüdische Männer erst im 4. Jahrhundert nach Christus allgemeine Sitte. Steht Vers 7, der Mann freilich soll sich das Haupt nicht verhüllen, da er Gottes Bild und Abglanz ist. Wahrscheinlich wollte Paulus hier Folgendes sagen. Ebenso wenig wie die Frau sich zum Mann machen soll, soll der Mann sich zur Frau machen und ein Kopftuch aufsetzen, wenn er betet oder weissagt. Das wäre eine sehr beschämende Angelegenheit, denn am Mann wollte Gott wahrnehmbar machen, wer er ist. Übrigens geht es hier nicht um den Schleier, der das ganze Gesicht verhüllt, sondern um ein Tuch, das nur das Haar bedeckt und vom Kopf herunterhing, ein Kopftuch. Übrigens, ob dieses kunstvolle Gebild, das in alten Brüdergemeinden manche Schwestern da auf ihrem Kopf auftürmen, diese Wahrheit gut symbolisiert, wage ich sehr zu bezweifeln. Und mit was für ein Monstrum an da die anmarschiert kommen, das ist also wahrlich das Gegenteil von dem, was es ausdrücken soll. Das nächste Argument ist das der Entsprechung. Vers 7b. Die Frau aber ist des Mannes Abglanz. Denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Denn der Mann wurde nicht um der Frau willen geschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Also so wie der Mann Gott widerspiegelt, spiegelt die Frau den Mann wider, denn sie wurde aus ihm und für ihn geschaffen. Gott hat Mann und Frau unterschiedlich gemacht. Und wir sollen diesen Unterschied respektieren, besonders dann, wenn wir im Gebet vor Gott treten oder Gott repräsentieren durch Weissagen. Schließlich das Argument der Engel, Vers 10. Darum soll die Frau eine Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Das griechische Wort Macht, Exousia, das ist wichtig, meint nie eine Macht, der man sich unterstellt. Das ist wichtig, ja. Es ist nicht ein Zeichen der Macht, dass sie also sich unter die Macht des Mannes stellt. Denn der Mann hat überhaupt keine Macht dazu. Die Frau macht das ja freiwillig. Ja? Es meint Exousia, das Wort kennt ihr vielleicht, ja? Manche haben das schon mal so zitiert, das meint Vollmacht. Denkt an Johannes Evangelium, Kapitel 1. Ja? Denen also gab er das Recht, Die Vollmacht, Exousia steht da, Kinder Gottes zu heißen, denen, die an seinen Namen glauben. Du hast das Recht, etwas zu tun. Es meint hier nicht, dass sie sich unterordnet irgendwo, sondern dass sie durch diese Kopfbedeckung deutlich macht, ja, ich habe das Recht, genauso wie der Mann, vor Gott zu treten. Ja, es ist um der Engel willen, soll allerdings das Zeichen da sein, dass sie das Recht wirklich hat. Das heißt, ich füge mich hinein in die Schöpfungsordnung Gottes und darf trotzdem vor Gott treten. Steht hier, es ist also ein Zeichen eines Rechtes. Und sie symbolisiert da etwas, dass sie was tun darf und nicht, dass sie sich duckt. Das ist der Sinn. Das Wort Exousia hat nie im Neuen Testament eine andere Bedeutung. Und ich glaube auch nicht, dass man das hier herauslesen kann. Ich glaube, dieser Sinn ist viel besser. Das Wort meint also niemals eine Macht, der man passiv unterworfen ist, sondern immer die Macht, die man aktiv ausübt. Die Ermächtigung. Der Sinn ist, und jetzt wird es schon kribbelig, wenn die Frau betet und andere Geschwister dazu Amen sagen, oder wenn eine Frau im Namen des Herrn zu ihnen spricht, keine Angst, ich rede noch nicht von der Gemeindezusammenkunft, dann besitzt sie nur dann geistliche Vollmacht dazu, wenn sie das im Gehorsam gegenüber ihrer schöpfungsgemäßen Stellung als Frau tut und das Zeichen dieser Macht auf dem Haupt hat. Dann hat sie auch Vollmacht. Jemand hat mal so gesagt, es ist nicht gut, so zu beten, dass sich der Blick der Engel mit Widerwillen vom Betenden abwenden muss. Das betrifft Männer und Frauen eigentlich. So, jetzt machen wir erstmal eine Pause. Viertelstunde. Und dann mache ich an dieser Stelle weiter.